Helene steht im Bad, ohne zu frieren. Sie bräuchte ihren Bademantel nicht, weil sie schon morgens die Heizung aufgedreht hat. An der Wand über der Tür glüht ein Heizstrahler. Das Wasser läuft lärmend in die Badewanne ein. Es riecht nach Fichtennadelöl. Helene sieht dem Wasser zu. Sie wippt langsam auf nackten Füßen auf und ab und betrachtet die Fliesen unter sich, auf denen schon wieder Staub liegt. Sie wirft einen kurzen Blick in den Spiegel und hängt den Bademantel an seinen Haken neben der Waschmaschine, sieht wieder ihr Spiegelbild an und flüstert: nackt. Ihr helles, halblanges Haar ist glatt wie Schnittlauch, aber viel feiner. Schnittlauchlocken, hatte Konrad immer gesagt. Sie ist eine große Frau mit schmalen Schultern und einer Haut, auf der so gut wie keine Leberflecke oder andere Unregelmäßigkeiten zu sehen sind. Keine Äderchen, kein marmorartiges Muster, wenn sie friert, und nie nervöse rote Flecken. Ihre Haut ist makellos wie Südseesand. Sie steigt mit einem Fuß in die Wanne. Die Temperatur stimmt. Langsam setzt sie den zweiten Fuß hinein, dabei hält sie sich am Griff an der Wand fest. Als sie sich in Zeitlupe in das warme Wasser setzt, steigt auch der Wasserspiegel langsam. Dann liegt sie endlich. Wasser läuft zwischen ihre seitlich leicht vom Oberkörper abstehenden Brüste und rinnt gleich wieder abwärts. Sie denkt an das Meer, das den Strand mit der Regelmäßigkeit eines atmenden Tieres überspült und wieder freigibt. Es ist sehr still, aber Helene nimmt das nicht zur Kenntnis. Sie ist so lange allein, dass sie jeden Ton und jede Form der Stille im Haus kennt. Jetzt ist fast nichts zu hören. Helene liegt und atmet die feuchte Luft ein und aus. Wie immer, wenn sie zur Ruhe kommt, kreisen ihre Gedanken wie Rennwagen. Keiner von ihnen ist bei diesem Tempo klar zu erkennen, aber sie sind alle wieder da. Sie liegt im Auge des Sturms und wartet darauf, einen Schritt zur Seite zu machen und in eine beliebige Richtung mitgerissen zu werden. Ein leise stechender Schmerz zieht von ihrem Steißbein durch die Wirbelsäule zum Kopf. Helene richtet sich auf, zieht die Schultern hoch und atmet tief ein, aber der Schmerz bleibt. Sie beschließt, ihn zu ignorieren, so gut sie kann. Alles alte Bekannte, die Schmerzen, die Geräusche, die Gedanken. Es ist 17 Uhr, Sonntag. Pia ist wieder gegangen zu ihrem Freund, dem Neuen, dessen Namen Helene noch nicht behalten hat, Kevin oder Devin oder Gavin. Der Ablauf des weiteren Tages steht fest. Sie wird in etwa 15 Minuten, nachdem sie einige von den Pralinen gegessen haben wird, die Pia ihr sonntags immer mitbringt, Durst bekommen und sich einen Melissentee kochen, vielleicht auch Pfefferminz. Sie wird sich waschen und abduschen und die Wanne noch langsamer verlassen, als sie in sie eingestiegen ist. Sie kennt ihren Kreislauf. In ihr großes Badetuch gehüllt, wird sie auf dem Deckel der Toilette ausruhen, den Bademantel überziehen, mit Trippelschritten in die Küche gehen und das Radio anstellen oder eine CD einlegen, den Wasserkocher füllen, sich das unberührte Fertigmenü vom Mittag in der Mikrowelle wärmen, um es nach wenigen Bissen stehen zu lassen. Sie wird sich zur Nacht umziehen und noch eine Weile im Bett fernsehen, bevor sie schläft. Pia, denkt Helene im Wasser. Sie ist ihr dankbar. Pia ist ihre Antenne zur Welt, über die sie lebendige Signale erhält, die ihr Musik aufnimmt und sie jeden Sonntag besucht. Helene sitzt dann im Sessel am Fenster und beobachtet jede Bewegung des Kindes, das Pia immer für sie bleibt. Pia ist 15. Sie bewegt sich kraftvoll, gesund und anmutig. Helene registriert die Weiblichkeit ihrer Enkelin mit einem Blick, der liebevoll genug ist, um keinen Neid in ihr entstehen zu lassen, und nüchtern genug, um den unwiederbringlichen Verlust ihrer eigenen Ausstrahlung zu begreifen. Heute hat Pia ganz anders ausgesehen als sonst, denkt Helene. Sie hatte fiebrig rote Wangen und immer wieder diesen abwesenden, manchmal fast harten Blick. Der Grund dafür ist natürlich dieser Devin. Pia war Helenes Fragen ausgewichen, aber Helene wusste, dass etwas nicht richtig ist. Pia hat Kummer. Helene lehnt sich zurück. Bilder von Konrad im ersten Italienurlaub tauchen auf. Rom, Ravenna, staubtrockene Straßen, durch die sie im Wohnmobil fuhren. Er am Steuer. Sie sieht seine braune Korthose vor sich, seine Uhr, die er als Linkshänder rechts trug, die beigefarbene Verkleidung des Innenraumes. Es gab eine kleine Plastikvase, die mit einem Saugnapf innen an der Windschutzscheibe befestigt war und in der oft winzige, am Straßenrand gepflückte Blumensträuße steckten. Die Scheibe war oben türkis eingefärbt. Helene erinnert sich, wie sie damals den Kopf drehte, um während der Fahrt die Wolken durch das farbige Glas zu betrachten. Sie war Ärztin im Krankenhaus gewesen, er Journalist. Sie trafen sich auf einer Silvesterfeier seiner Eltern, zu der Helenes Mutter sie mitgenommen hatte. Es begann eine anfangs genauso verklemmte wie später leidenschaftliche Liebe. Kompliziert, aber ohne Geheimnisse auf beiden Seiten. Eine Liebe, die erst spät ganz aufgeblüht und in den letzten Jahren ihrer Ehe in Freundschaft umgeschlagen war. Helene erinnert sich daran, dass man in der Liebe manchmal nicht allzu sehr auf den anderen achten darf, nicht mehr als auf sich selbst, weil es einen sonst wie ein Strudel hinabzieht und es einem auch kein Konrad, kein Gavin oder Devin dankt, die Liebe so falsch zu verstehen und ihn an der immer gehaltenen Hand mitzuziehen. Sie erinnert sich, wie es war, die Liebe zu Konrad wachsen zu sehen, dass sie immer wuchs und sich entwickelte oder wenigstens immer das Zeug dazu hatte, weil es stimmte. Wenn Pia verstehen könnte, dass es innig, aber nie zu vertraut werden kann, weil es doch ein fremder Mensch bleibt, dem man vertrauen will, dass man einen Standpunkt und moderate Erwartungen braucht und Zweifel haben darf, das weiß das Kind Pia noch nicht, das müsste sie ihr sagen. Sie müssten anders miteinander sprechen können, als sie es bisher tun. Die Rollen sollten vertauscht werden. Pia müsste älter sein und Helene jünger. Sie kennt die liebevolle, traurige Art, mit der die Enkelin sie nicht mehr für voll nimmt, weil ihr die Dinge entgleiten. Namen vergisst sie, Gesichter werden unscharf oder verwechselt. Aber sie ist noch da und immerhin besitzt sie einen Kopf, der das Denken von der Pike aufgelernt hat.